Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 389 aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio an einem schönen Herbsttag, an dem das Regierungsviertel weiträumig abgesperrt ist. Denn gegenüber unseres Hauptstadtstudios sind der US-Präsident Joe Biden und seit dem frühen Nachmittag auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer zu Besuch. Ein nachgeholtes Treffen. Es geht um die Unterstützung der Ukraine. Es ist auch ein Abschied des US-Präsidenten von Deutschland, von der europäischen Bühne, vielleicht auch das Ende einer Ära, einer transatlantischen Ära. Stefan Detjen sagt Hallo aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Thank you.
Ja, bitte, Herr Präsident, das war Joe Biden eben gerichtet an Olaf Scholz. Also auch eine Gelegenheit, Danke zu sagen in beide Richtungen. Um das zu analysieren, bin ich verbunden heute mit
Peter Sawicki, Korrespondent für das Deutschlandradio in Warschau, unter anderem für Polen und die Ukraine.
Zuständig. Und Klaus Remme, ich bin der Korrespondent hier im Studio in Brüssel, kümmere mich um Außen- und Sicherheitspolitik vorrangig und hatte gestern etwa, glaube ich, ein ähnliches Erlebnis, wie ich es ahne, dass es auch heute für euch in Berlin so ist, Hochsicherheitsbereich, Absperrungen. Selenskyj war bei uns in der Stadt und zwar sowohl ja beim EU-Gipfel wie dann auch ein paar Kilometer weiter im NATO-Hauptquartier. Das ist Sicherheitszone der allerhöchsten Art. Ist das so bei euch? Überschätze ich das oder wie sieht es aus? Ihr seid hier mitten im Regierungsviertel, Stefan.
Ja, du kennst das ja. Also für die, die es nicht kennen, wir sitzen hier an der Spree direkt gegenüber vom Bundestag und vom genau gegenüber in Sichtweite vom Bundeskanzleramt. Wenn wir da rüber schauen, kann man das sehen. Das war dann heute auch tatsächlich so. Also als Biden kam und weil das Wetter so schön war, standen wir zu mehreren draußen auf dem Balkon vor uns und guckten darüber und dann kriegten wir einen Anruf, wir müssten sofort vom Balkon runter und ich bin dann kurze Zeit später runtergegangen aus dem Haus raus und sehe, da steht vor dem Haus, kann man sich gar nicht ausmalen, steht ein schwer bewaffneter Polizeitrupp, also so wirklich wie im Film Sondereinsatzkommando mit Sturmhauben, Helmen, Maschinenpistolen im Anschlag und ich krieg mit, die haben das Kommando, zu uns in die Etage zu gehen und bei uns nachzuschauen, was da los ist, unser Büro zu stürmen oder was auch immer. Und ich habe dann mit dem Einsatzleiter verhandelt und habe gesagt, Moment, wir sind Journalisten und die Fenster sind zu, alles okay. Die sind dann mit uns raufgekommen, haben dann den Befehl bekommen, Helm ab, Waffen runter. Und
das ist ja interessant, wer ruft denn da an?
Die kriegten irgendwie einen Anruf hier, der Hausmeister, und dann erreichte uns dieser Anruf. Und während ich unten mit dem verhandelt habe, das muss man sich dann auch noch vorstellen, an so einem Tag wie heute, also wirklich schwärzester Humor, kriege ich dann die Nachricht von den Kolleginnen und Kollegen oben, dass die sehen, wie von unten eine Drohne aufsteigt und bei uns ins Fenster reinschaut. Auch okay. Das gehört dazu. Also höchste Sicherheitsstufe. Das ist aber jetzt mehr die Anekdote zum Tag, zu dem, was wir gesehen haben. Insgesamt war das natürlich, und das ist vielleicht auch die erste Frage, es war ein persönlicher Abschied. Morgens begann das hier beim Bundespräsidenten. Joe Biden kriegt von Frank-Walter Steinmeier die höchste deutsche Auszeichnung, das Großkreuz des Verdienstordens in besonderer Ausfertigung verliehen. So ein Orden, den kriegen nur Staatsoberhäupter verliehen, als letzter 1993 George Herbert Walker Bush. Jetzt also Joe Biden, und das zeigt ja schon, da geht es nicht nur um eine Beziehung zwischen Scholz, sondern da geht es um eine wirklich, ich würde sagen, eine transatlantische Ära, oder Klaus?
Ja, in der Tat. Also wenn du sagst, dass der Vater von George Bush Junior der Letzte war, der dieses Kreuz bekommen hat,
als amerikanischer Präsident, ja, das haben andere dazwischen bekommen, aber er ist der letzte US-Präsident gewesen, ja.
Aber selbst das, ich meine, es gab ja einige, die danach gekommen sind, nicht nur welche, wo man sich denken würde, naja gut, das überrascht nicht, dass sie ihn da nicht ausgezeichnet haben, sondern auch andere, die der Bundeskanzlerin oder Deutschland sehr nah verbunden waren. In der Tat, also Joe Biden, ich habe ihn eben bei den Pressestatements eben von Brüssel aus beobachtet und habe diesem alten Mann, das soll jetzt gar nicht kritisch klingen, zugehört und mir überlegt, mein Gott, seit wann verfolge ich ihn? 1973 ist Joe Biden in den US-Senat gewählt worden. Da war Olaf Scholz 15. Das wollen wir nur mal ganz kurz so als Relation nebeneinander halten. Seitdem prägt er transatlantische Beziehungen. Ich habe ihn während der das war immer so ein prägendes Datum im Jahr, während der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen an der Seite von John McCain, vielleicht die beiden, die so die letzten ihrer Art, würde ich mal sagen, die mit einer Wahnsinns-Internationalerfahrung diese Beziehungen geprägt haben. Und ich habe Joe Biden dann weiterverfolgt im Präsidentschaftswahlkampf 08, als er Konkurrent von Barack Obama war und natürlich dann später nach dem Sieg Obamas als Vizepräsident. Die Tatsache, dass er uns Europäer viel Zeit verschafft hat durch seinen Wahlsieg 2020, sollte da nicht kleingeschrieben werden. So viel vielleicht an kleinen Fakten, die ich erinnere.
Man kann das auch nochmal akustisch illustrieren. Also bei dieser Ordensverleihung im Schloss Bellevue am Morgen hat Frank-Walter Steinmeier dann eine Anekdote erzählt. Er hat seine Redenschreiber ins Archiv geschickt und die finden eine Protokollnotiz zum Besuch des damals jungen US-Senators Joe Biden vor 45 Jahren, sagt Steinmeier, damals in Bonn.
We still have that note. This one, many pages. An der Bundesrepublik Deutschland ist stark interessiert. That's the content, the main content. He is keenly interested in the Federal Republic of Germany, the note concludes, and it adds that this senator might look to a, I quote again, significant political future.
Also irgendein schlauer Beamter des Auswärtigen Amtes schreibt damals auf, den Namen sollte man sich merken, Joe Biden. Und heute verabschiedet er sich als US-Präsident. Und ich würde sagen, so einen kriegt man nicht mehr wieder. Also das ist ja auch eine Biografie, eine biografische Prägung, die da sich in dem verdichtet und die zu dieser klassischen transatlantischen Orientierung führt. Und wir haben schon amerikanische Präsidenten, besonders Barack Obama, erlebt, die eben einen ganz anderen Blick auf die Welt haben. Und egal, was kommt in Washington nach dem 5. November, ob es Trump wird und sowieso alles anders wird, aber auch wenn es Kamala Harris wird, die auch durch ihre Biografie, ihre asiatischen familiären Wurzeln eben anders auf die Welt guckt, diese klassische transatlantische Konfiguration, die kriegen wir nicht nochmal, oder?
Ja, das ist so. Ich glaube auch, das muss jetzt keine Katastrophennachricht sein für Deutschland und die Europäer. Ich meine, auch wenn Obama diese Referenzen nicht hatte, als er ins Amt kam, war er dann doch häufiger in Deutschland, wenn ich es richtig erinnere, als jeder andere amerikanische Präsident vor ihm, selbst häufiger als Bill Clinton. Ich glaube, es waren 6 Besuche, wenn man internationale Gipfeltreffen mit einbezieht. Und ich erinnere einen seiner letzten bei der Hannover Messe, als er eine Lobrede nicht nur auf die Bundeskanzlerin, was das deutsch-amerikanische Verhältnis anging, anhob, sondern Obama eben die EU würdigte. Und insofern ist es eben ein großer Unterschied, egal wie viel Wissen über Europa vorherrscht, ob jemand im Weißen Haus sitzt, der die multilaterale Ordnung schätzt und damit ein quasi natürlicher Verbündeter Deutschlands und auch Brüssels ist, oder jemand, der auf dieses Thema ganz anders schaut.
Ja, und ergänzen würde ich auch aus Sicht Osteuropas hier auch noch, dass das durchaus auch für diese Region gilt, also die Verbundenheit von Joe Biden. Man sieht das ja daran, dadurch, dass der Krieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg ja diese Region ja von der strategischen Bedeutung her auch verändert hat. Das sieht man daran, dass Biden zweimal in Polen gewesen ist in den vergangenen ja, 2,5 Jahren, 2 Reden hier gehalten hat, die ich beide hier auch vor Ort erlebt habe, wo Biden dann auch in seinen Reden auf zum Beispiel die polnische Geschichte eingegangen ist, was jetzt auch nicht so dahin erzählt wirkte. Und in der Ukraine ist er ja auch gewesen vor, ich glaube, mittlerweile 1,5 Jahren. Insofern, da hat man schon auch von hier aus eine echte Verbundenheit und echtes Interesse gespürt. Interessant übrigens, ich war im Sommer 22, wenige Monate nach Beginn der Invasion, wo man in Europa ja auch so ein bisschen noch, ja, das Gefühl hatte, die Sorge hatte, Russland könnte gleich weiterziehen sozusagen, wenn sie die Ukraine sozusagen überrennen würden. Und ich erinnere mich, dass mir da einige Personen an der Grenze zu Kaliningrad, also an der polnisch-russischen Grenze, wenn man so will, quasi ungefragt ins Mikrofon gesagt hatten, dass sie es sehr wertschätzen, dass Joe Biden den Artikel 5 des NATO-Vertrags betont hatte, dass das, ich glaube, er hatte gesagt, der sei heilig aus Sicht der USA.
Die Beistandsklausel.
Und das war aus Sicht, genau. Und das war eben aus polnischer Sicht, das hat man auch dann bei den älteren Menschen nochmal besonders gemerkt, ungemein wichtig, die ja auch, sagen wir mal, spezielle Erfahrungen rund um den Zweiten Weltkrieg mit Beistandsversprechungen und Ähnlichem gemacht haben. will sagen, auch hier hat er eine besondere Rolle gespielt, wobei, darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen, ich würde sagen, aus ukrainischer Sicht, was die Unterstützung angeht, gibt es heute einen ambivalenten Blick darauf.
Ja, das müssen wir natürlich besprechen, genau, da kommen wir gleich drauf. Ich wollte dich zunächst nochmal, Peter, auch fragen, dieses Signal, ich habe ja von dem Ablauf dieses Tages jetzt zunächst mal hier in Berlin gesprochen, Bundespräsident, Deutschen Orden, dann kommen Macron, Starmer nach Berlin, um sich hier von Joe Biden zu verabschieden. Gestern dann, werden wir auch gleich drüber reden, dann der Vorlauf in Brüssel, Zelensky bei der EU und bei der NATO. Aber dieses Bild, das ich jetzt hier gleich sehen werde, irgendwann kommt das dann raus. Es gibt nicht mal mehr eine gemeinsame Pressekonferenz. Jedenfalls ist es nicht angekündigt. Das Bild, diese klassischen Westmächte zusammen. Und Polen, der Osten ist nicht dabei. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, landet der Zelensky jetzt hier noch? Kommt der noch dazu? Er kommt nicht dazu. Wie sieht das aus der östlicheren Perspektive, die du im Blick hast, Peter, aus?
Ja, dass man da so ein bisschen weiter links liegen gelassen wird. Also würden das manche formulieren. Fangen wir mal vielleicht mit Donald Tusk an, der ja so ein natürlicher Teilnehmer sein könnte bei diesen Treffen als ein proeuropäischer, starker Politiker, der neue Ministerpräsident von Polen. Und alles spricht dafür, dass von dem, was ich höre hier aus Warschau, Olaf Scholz ein nicht allzu großes Interesse gehabt hat, Tusk in einen solchen Kreis mit hinein zu integrieren. Von polnischer Seite aus hat man das durchaus versucht in den vergangenen Monaten. Das deutsch-polnische Verhältnis hat sich auf jeden Fall verbessert, das muss man schon sagen, aber es ist jetzt nicht so gut, wie man vielleicht annehmen könnte. Und von polnischer Seite aus hat man versucht, im sogenannten Weimarer Dreieck mit Deutschland, mit Frankreich, außenpolitisch sozusagen da neuen Schwung reinzubekommen, Dinge anzuschieben. Aber das kommt nicht so richtig voran, was offenbar auch daran liegt, dass da unterschiedliche Auffassungen, was einzelne Themen angeht, herrschen und Scholz da, das ist das, was ich gehört habe, sich da nicht so richtig vielleicht gegeneinander ausspielen lassen wollte zwischen Tusk und Macron, sodass man da doch so für sich allein weitergeblieben ist. Und dass Zelensky heute nicht dabei ist, kann ich mir vorstellen, liegt auch daran, dass er vielleicht gar nicht eingeladen worden ist. Oder er hat selber verzichtet, weil er keine großen politischen Durchbrüche erwartet hat.
Also ich finde eigentlich auch derjenige, der in dieser Runde am deutlichsten fehlt, ist eher Tusk als Zelensky. Zelensky haben wir auf vielen internationalen Bühnen erlebt. Und wenn es hier um einen Blick auf den Westen geht, den normativen Westen nennen wir es mal so, dann wäre Tusk sicher unverzichtbar gewesen. Ich hatte aber auch gestern Nacht war es, kurz vor Mitternacht, als der EU-Gipfel zu Ende ging und Olaf Scholz eine Pressekonferenz hielt. Man wusste ja, dass dies hier eigentlich kein Zweitagesgipfel werden kann, zumindest nicht unter Teilnahme des Bundeskanzlers, weil er nach Berlin musste und auch wollte. Denn als er irgendwann in einem Nebensatz sagte, und deswegen muss ich zurück, denn Joe Biden kommt mich besuchen. So war das Zitat, habe ich gedacht, ja, dieser Termin, der atmet doch sehr diese Freundschaft, die Olaf Scholz so wichtig ist und die er in den ganzen Zeiten des Kriegs eigentlich vor sich hergetragen hat. Da ging es nicht nur um die substanzielle Abstimmung. Stefan, hatte ich das Gefühl, wie wichtig ist diese persönliche Beziehung zwischen den beiden?
Ja, natürlich spielen solche persönlichen Beziehungen immer eine Rolle und ich musste auch zurückdenken, wir haben heute auch drüber gesprochen am Telefon vorher, Klaus, über den Abschiedsbesuch von Barack Obama bei Angela Merkel. Die beiden sind nochmal essen gegangen miteinander und da war eine sehr persönliche Beziehung deutlich in einem Verhältnis, das damals auch schwierig angefangen hat mit viel Skepsis Merkels gegenüber diesem Charismatiker Obama, der so anders von seiner persönlichen Konstitution ist her wie sie. Das Verhältnis Biden-Scholz fing auch sehr schwierig an. Ich erinnere mich an den Antrittsbesuch von Olaf Scholz im Januar 2022. Ich war mit dabei im Weißen Haus bei Joe Biden. Die beiden treten vor die Presse. Es gibt eine einzige Frage, die von allen, von den Journalisten, von amerikanischen Medien immer wieder an den deutschen Bundeskanzler gestellt wird. Was macht Deutschland, wenn es zu einem Angriff Russlands an die Ukraine kommt? Was macht Deutschland dann mit diesem Nord Stream 2 Pipeline Projekt? Und Olaf Scholz nimmt das Wort nicht in den Mund, drückt sich um eine Antwort drumherum. Und Biden, ich habe das verschiedentlich auch hier, glaube ich, schon erzählt, steht neben ihm und sagt dann, believe me, wir wissen, wie man das zu Ende bringt. Eine Aussage, die nach dem Sprengstoffanschlag ja auch wieder Anlass zu allen möglichen Spekulationen gegeben hat. Aber das war wirklich ein denkbar schwieriger Anfang. Aber dann gab es natürlich eine Zeit in den folgenden Monaten, wo in den USA, in Washington, sehr stark anerkannt wurde, dass Deutschland unter der Leitung dieses Bundeskanzlers mit dieser Bundesregierung diese innenpolitische Zeitenwende vollzogen hat, das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr aufgelegt hat, zum zweitstärksten militärischen Unterstützer der Ukraine wurde. Insofern ist da ein Stück persönlicher Dankbarkeit und trotzdem finde ich auch, wir haben in der gleichen Zeit so viel über eine neue politische Geografie Europas gesprochen, in der die östlichen, die osteuropäischen Länder eine starke Rolle spielen. Und das bildet sich in diesem Treffen nicht ab. Es ist wie eine Rückbesinnung, wenn nicht gar ein Rückzug des alten Westens auf seine klassische alte Formation. Und das wiederum, ich glaube, da hat Peter recht, hat dann auch was wiederum persönlich mit Scholz zu tun, der, so habe ich ihn immer wieder erlebt, ein tiefes Misstrauen hat gegen diese Mittelosteuropäer, gegen die Polen, gegen die Balten, die er erlebt als Leute, die von einer Psychologie der Angst gegenüber Russland getrieben sind, von der er sich absetzt, als derjenige, der eben rational auch immer wieder das Risiko einer Eskalation des Krieges im Auge hat, so wie er das heute auch gesehen hat. Klaus.
Ja, Peter, sofort. Ich sehe dich auch die Hand heben. Ich will nur sagen, kleine Fußnote. Es ist ja wirklich interessant, aber als du es jetzt gerade nochmal in Erinnerung gerufen hast, dieses Muster bei Scholz, dass er Skepsis ausdrückt durch eine Verweigerung eines Begriffes, der in der politischen Unterhaltung längst etabliert ist, wenn du an Nord Stream erinnerst. Ich erinnere, dass er sich lange Zeit geweigert hat, das Wort Taurus überhaupt auszusprechen, als es um die ganze Diskussion ja oder nein geht. Und es war gestern Abend, fiel es mir auch wieder so, dass er das Wort Siegesplan nicht aufnimmt, sondern von Friedensplan spricht, der natürlich ganz anders besetzt ist. Wir wissen um die 10 Punkte von Zelensky, aber das war nicht das Thema gestern Abend. Er sprach über die 5 Punkte von Zelensky, die im Moment aktuell debattiert werden und die allenthalben auch natürlich selbst bezeichnet, aber aufgenommen als Siegesplan bezeichnet werden. Nein, nicht bei Olaf Scholz.
Ich wollte das Wort Angst kurz aufgreifen, Stefan, was du erwähnt hast, also dass aus Scholz Sicht die Region hier von Angst getrieben sei. Ich habe in vielen Gesprächen gehört, als man sich dann auf die Zeit bis 2022 bezog, als man da unaufhörlich vor einer solchen Gefahr gewarnt hatte, von Nord Stream 2 gewarnt hatte, als sozusagen ein möglicher Katalysator auf dem Weg zu einem möglichen Angriffskrieg oder jedenfalls zu einer stärkeren russischen Dominanz in Europa. Da wurde ja dann auch immer zu sagen, dass die Leute hier, ja, da wurde man so ein bisschen belächelt, von oben herab behandelt und da wurde dann auch immer das so dargestellt, naja, die hier im Osten, die hätten zu große Sorgen, zu große Ängste gegenüber Russland und das sei zu einem gewissen Grad irrational. Mhm. Und es ist eher umgekehrt, würde ich sagen, jetzt der Blick auf Scholz, übrigens auch auf Biden, dass man umgekehrt Angst davor hat, Putin zu entschlossen gegenüberzutreten. Also mit anderen Worten zum Beispiel Angst vor dieser Eskalation, dieser vermeintlichen, gut, man kann das nicht niemals ausschließen, ich will das nicht kleinreden, aber das ist hier die Perspektive, dass man Scholz und Biden speziell vorwirft, umgekehrt zu viel Sorgen vor eben einer möglichen scharfen Antwort von Putin, beispielsweise auf diese Erlaubnis, die es ja bisher nicht gibt, ukrainische Waffen weit im russischen Hinterland einsetzen zu dürfen. Insofern ist es interessant, wie sich da die Begriffe auf der einen oder anderen Seite verfestigen.
Ich erkläre mir das aber so, dass eben mit dass Biden und Scholz als Duo in der Hinsicht mit Blick auf die Ukraine eben eine besondere Rolle spielen. A, natürlich durch das Gewicht der finanziellen Hilfe, die sich in militärischer Hilfe ausdrückt, aber B, eben auch in diesem Einklang der Vorsicht und der Warnung gegenüber einer Eskalation. Scholz wird nicht müde, das zu wiederholen, etwas offensiver als es Biden tut. Und wenn ich das Bild der Anwesenden heute Nachmittag in Berlin kritisiere und sage, da gibt es zum Beispiel die Leerstelle Polen, dann bezieht sich diese Kritik übrigens nicht auf die Statements, die wir gehört haben von Biden und Scholz. Mich wundert es überhaupt nicht, dass sie weitgehend inhaltsleer waren und Wiederholungen, gestanzte Formeln der Freundschaft, der Solidarität. Das ist halt so, wenn ein Abschiedsbesuch vor allem symbolischer Natur ist. Der Auftritt Bidens, der Besuch war ja anders geplant. Wäre da kein Hurricane gewesen, hätten wir eine ganz andere Veranstaltung erlebt mit einem substanziellen Teil, nämlich dem Rammstein-Format. Ja. Das eindeutig unter dem Zeichen der Militärhilfe für Kiew gestanden hätte. Ein Format, das dann auch nicht gestern beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister, wie es ja möglich gewesen wäre, nachgeholt wurde, sondern auf den November verschoben wurde. Kleine Randbemerkung, es ist kein normaler November. Da die Wahlen am 5. stattfinden, gehe ich davon aus, dass das letzte Rammstein-Treffen gewesen ist vor der Präsidentschaftswahl mit all ihren möglichen Auswirkungen.
Du musst uns eines erklären jetzt, Peter. In welcher Rolle ist der Zelensky jetzt? Und damit schauen wir jetzt auch in die vergangenen Tage, in das, was sich in Brüssel abgespielt hat. Auch Klaus kann das dann nochmal schildern. Zelensky fährt zum Europäischen Rat nach Brüssel, trifft die NATO-Außenminister, kommt mit diesem klaren Forderungskatalog, aus meiner Sicht im Mittelpunkt die Forderung schneller, wenn nicht sofortige Einladung in die NATO und die Erlaubnis, diese weitreichenden Waffen ins russische Hinterland zu schießen, markiert die, bezeichnet das als zentralen Teil seines Planes, den er für das braucht, was er Sieg nennt, was aber auch Voraussetzung dann sein soll für Verhandlungen zum Frieden. Und ja, Peter, wie sieht das aus ukrainischer, aus östlicher Perspektive? Er kehrt mit leeren Händen nach Hause, oder?
Zumindest bei den zentralen Dingen. Ja, wir werden noch sehen, was nach dem Vierertreffen ja vielleicht irgendwie an neuen Waffenlieferungen verkündet wird oder auch nicht. Aber das würde ja in der Substanz nichts zum Besseren sozusagen verändern. Und naja, Zelensky versucht, glaube ich, natürlich auch sozusagen an den internationalen Partner gerichtet, deutlich zu machen, was ja klar ist, auch aus Sicht der Ukraine, dass man diesen Krieg ja beenden will. Man will ihn ja nicht führen, aber man ist dazu gezwungen, sich zu verteidigen, und man möchte ihn aber natürlich zu den bestmöglichen Bedingungen beenden. Und deswegen gibt es ja auch zum Beispiel diese Aussagen von Zelensky, die er ja häufiger wiederholt hat, der Krieg soll nicht länger als bis 2025 laufen und er soll möglichst bald enden und er soll natürlich auch die Friedensbereitschaft der Ukraine nochmal sozusagen den Skeptikern gegenüber unterstreichen. Und ich glaube, dieser Siegesplan ist natürlich auch ein wenig den US-Wahlen geschuldet, ohne zu wissen natürlich, was für eine Art von Unterstützung es danach noch von Seiten der USA geben würde. Aber das war sicherlich der Versuch da, das Feld zu bereiten, dass da so eine entschlossenere und substanziellere westliche Unterstützung der Ukraine herausgearbeitet werden kann, um Russland mit einem Maßnahmenpaket zu Verhandlungen zu zwingen. Und da sind ja die entscheidenden Punkte aus Sicht der Ukraine derzeit nicht erfüllt. Wir wissen nicht, ob es da vielleicht noch ein Umdenken geben kann in den kommenden Monaten. Aber ich glaube, Donald Tusk, um den noch kurz aufzugreifen, der hat das eigentlich relativ treffend formuliert. Jetzt nach dem EU-Gipfel, angesprochen auf den Siegesplan, sagte er so sinngemäß, es ist mehr oder weniger nicht egal, was da drin steht, aber so oder so, man wird ihn nach dem 5. November neu bewerten müssen, sozusagen unabhängig davon, wie die Unterstützung zu diesem Siegesplan heute aussieht.
Aber wie muss man das sehen? Hat sich Zelensky da verpokert? Also auch mit diesem Begriff Siegesplan, das ist ja nun denkbar hochgegriffen in einer Stimmung, wo gleichzeitig eigentlich alle anderen schon drüber reden, wie kommen wir jetzt irgendwie zu einer Verhandlungslösung? Das ist ja das, was parallel nicht nur bei solchen Gesprächen wie jetzt, sondern in einem globalen Format, auf einer globalen Ebene, auch mit Ländern dann, den Ländern des globalen Südens, Indien, Südafrika und vor allen Dingen China auch abläuft.
Ich glaube, das war dem geschuldet, um da so ein Narrativ auch sozusagen im Sinne der Ukraine zu erstellen, um zu zeigen, man ist auf der Seite der Ukraine und man lässt nicht zu, dass Oder man will sozusagen erreichen, dass die Ukraine, dass das als Sieg der Ukraine am Ende interpretiert werden kann. So, dass man dann auch mit einer stärkeren Verhandlungsposition in diese Gespräche dann geht. Also so erkläre ich mir das in erster Linie, dass da auch rhetorisch klar wird, dass man auf der Seite der Ukraine steht. Und ein Sieg würde aus ukrainischer Sicht bedeuten, dass man die Staatlichkeit beibehält und dass Russland eben in Zukunft kein Interesse mehr hat, die Ukraine anzugreifen, beziehungsweise davon ablässt, die Ukraine auf dem Weg weiter Richtung Westen zu hindern.
So, Siegesplan, welche Rolle er spielen wird nach dem 5. November, das werden wir sehen. Im Moment ist es die Vorstellung Selenskis, die wir haben. Und der erste Punkt, den habt ihr erwähnt und darüber müssen wir sprechen, weil er einfach gestern sowohl beim EU-Gipfel wie dann auch später bei den NATO-Verteidigungsministern eine entscheidende Rolle spielte, ist nun einmal die Forderung nicht nach einem sofortigen NATO-Beitritt. So vermessen ist Selenskis nicht, aber nach einer Einladung. Ich will kurz einspielen, wie er das formuliert hat gestern Abend im Hauptquartier der NATO.
The Ukraine truly deserves to become the so they thought NATO member. That is why the first fundamental point in the victory plan is the invitation to NATO.
Also, das Wichtigste ist die Einladung. Wir verdienen es, 33. Mitglied zu sein. Er sagte dann später, wir kämpfen sowieso mit Waffen aus allen Ländern. Eigentlich sind wir schon NATO-Mitglied. Etwas flapsig kam das daher. Und es tauchte dann noch einmal auf in seiner Pressekonferenz beim EU-Gipfel, als er über eine Unterhaltung sprach, die er mit dem Bundeskanzler hatte. Und er wurde gefragt, wie sich denn Olaf Scholz verhalten hat. Diese kleine Kunstpause, die Selenski einbaute, zeigt irgendwie frühere Qualität eines Entertainers.
He never said no and never said yes.
Also, er sagte nicht nein, er sagte nicht ja. Was kann man daraus ablesen? Rütte sagt, der neue NATO-Generalsekretär, alles Mögliche an Unterstützung, das kann er minutenlang ausführen, aber wenn es um die Einladung geht, beruft er sich dann eben auf die Sprachregelung beim NATO-Gipfel. Unumkehrbarer Weg ins Bündnis, aber dann das Eingeständnis, er könne den genauen Weg in die Allianz noch nicht vorzeichnen. Und das ist, glaube ich, die leere Hand, die wir eben am Anfang einmal kurz vorgezeichnet haben, mit der Selenski dann wieder hier aus Brüssel abgereist ist. Denn das ist das Allerwichtigste für ihn. Lesen wir sein Interview heute in der Financial Times, wo er sagte, the only way, das heißt, nur dann können wir der russischen Invasion widerstehen, wenn wir diese Einladung bekommen.
Aber ist man da nicht auf der Ebene, die eigentlich schon zur Verhandlungsmasse künftiger Gespräche auch mit Russland wieder dient? Wie ist der künftige Status der Ukraine mit Blick auf die NATO, mit Blick auf die EU? Und ist nicht viel dringender aus ukrainischer Sicht, welche militärischen Mittel die Ukraine jetzt bekommt, Peter? Und jetzt vor Beginn dieses Winters, in der schwierigen Lage, in der die ukrainischen Streitkräfte an der Front sind, muss da nicht für Selenskyj tatsächlich das Entscheidende sein, das fortsetzen zu können, was er jetzt mit dem Vorstoß in der Region Kursk angefangen hat, nämlich Russland zu treffen, Geländegewinne zu machen und eben dann mit weitreichenden Mitteln im russischen Hinterland die russischen Streitkräfte entscheidend schwächen zu können, weil eben die Situation an den Frontlinien so schwierig geworden ist?
Ich würde sagen, das eine geht in das andere über. Die weiteren Waffenlieferungen, weitere Ausrüstung ist natürlich von zentraler Bedeutung. Übrigens Kursk, ganz interessant, in der Welt ist heute ein Artikel, der sich mit dem Thema Kursk befasst. Da hat ein ukrainischer Militär dem Autoren gesagt, dass zu dem Zeitpunkt, das hat ja im August angefangen, diese Kursk-Offensive, wenn man da schon mehr westliche Waffen gehabt hätte, beispielsweise Panzer und andere, dann hätte man noch viel tiefer ins Landesinnere vorstoßen können, also zum Beispiel auf die Stadt Kursk und hätte dann eben ein größeres Faustpfand jetzt schon gehabt. Also das spielt natürlich eine Rolle, was die Offensiv- bzw. Defensivaktion der Ukraine angeht. Es geht ja natürlich vor allem im Osten darum, mittlerweile auch im Süden, die Front so gut es geht zu halten. Aber mal angenommen, die Ukraine würde es schaffen, ihre militärischen Ziele zu erreichen oder zumindest erstmal in die Gegenoffensive zu kommen, das Momentum auf ihre Seite zu bekommen, dann geht es ja darum, wie geht es dann irgendwann weiter? Und eine NATO-Mitgliedschaft oder NATO-ähnliche Sicherheitsgarantien sollen ja dann sicherstellen, dass Russland die Ukraine später eben nicht wieder angreift. Ob es jetzt dann nach dem Waffenstillstand oder nach dem formalen Frieden dann der Fall wäre. Vergangenes Jahr, Ende vergangenen Jahres hatte ich ein Interview geführt mit einem Bürgermeister einer frontnahen Stadt in Slowjansk, ungefähr 40 Kilometer von Bachmut entfernt, dieser ja von Russland eingenommenen zerstörten Stadt. Ich finde, der hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, der Krieg ist dann zu Ende, wenn Russland aufhört, die Ukraine angreifen zu wollen. Und aus ukrainischer Sicht kann das eben nur dann der Fall sein, wenn es entsprechende Sicherheitsgarantien gibt. Zum Beispiel eine NATO-Mitgliedschaft oder eben sozusagen ähnliche militärische, politische Absicherung.
Aber alles das setzt eben in irgendeiner Form Gespräch mit Russland voraus. Und das würde ich gerne auch nochmal am Ende dieses Podcasts mit euch besprechen, welche Signale ihr da wahrnehmt. Wir haben das hier in Berlin von Olaf Scholz immer wieder gehört. Ich würde sagen, so haben wir das hier interpretiert, auch im Zeichen der Wahlkämpfe in Deutschland. Die Ansage, wir brauchen die Friedenskonferenz mit Beteiligung Russlands. Das war eine Wiederholung dessen, was am Ende der, wie es hieß, Konferenz zum Frieden auf dem Schweizer Birkenstock mit Beteiligung vieler Staaten stand als Perspektive, ohne dass das irgendwie konkretisiert worden wäre damals, aber von Olaf Scholz immer wieder ins Gespräch gebracht. Dann zuletzt auch die Ankündigung, er werde wieder ein Gespräch, ein persönliches Gespräch mit Wladimir Putin suchen. Auch das hat ja hier sofort wieder die Spekulationen in Gang gebracht, hat es Scholz erlaubt, sich als derjenige zu zeigen, der eben tatsächlich jede Möglichkeit aussondiert, in diese Gesprächsformate hineinzukommen. Was tatsächlich sich abspielt, das bleibt denkwürdig opak, schwer einzuschätzen. Und deshalb würde mich das auch interessieren, was ihr da wahrnehmt, was da an diplomatischen Initiativen zurzeit in verschiedene Richtungen los ist.
Also ich gehöre zu denjenigen, die sagen, es ist offensichtlich, dass Wladimir Putin momentan kein Interesse hat. Ich kann es auch nicht erkennen, warum er es haben sollte, solange dieser Krieg in seiner Entwicklung so verläuft wie in den letzten 18 Monaten. Der Westen lässt eine eindeutige Schwäche erkennen, wenn es um seinen eigenen Anspruch geht, nämlich der Ukraine zu einer möglichst starken Position am Verhandlungstisch zu verhelfen. Diese Aussage ist meiner Ansicht nach nicht in Übereinklang zu bringen mit der tatsächlichen Hilfe für die Ukraine. Wohlwollend könnte man argumentieren, dass es eine Tendenz gibt, das Gespräch über die Militärhilfe und die tatsächlichen Waffenlieferungen in Zukunft verstärkt hinter verschlossenen Türen zu führen. Dass man nicht länger regelmäßige Rammstein-Formate hat, die in öffentlichen Erklärungen mit Einzelheiten zu Waffenpaketen enden, wie viele Artilleriegeschosse, wie viele Luftverteidigungssysteme etc. Wenn das hinter den Kulissen stattfindet, dann soll mir das recht sein. Aber die Zahlen sind natürlich ein bisschen schwierig. Wir sehen Zahlen, die auf den Konferenzen vorgetragen werden, wie, das hat Olaf Scholz ja gestern noch einmal wieder gesagt, der 50 Milliarden Dollar Kredit, der durch die G7-Staaten auf den Weg gebracht werden soll, zum maßgeblichen Teil durch die EU. Wir hören den Mark Rutte, der sagt, 40 Milliarden stehen für das laufende Jahr bis zum Gipfel in Den Haag und wir sind auf Kurs. Aber wenn man sich die Beiträge der unterschiedlichen Parteien ansieht, die Balten zum Beispiel argumentieren, schauen wir mal, es gibt diesen Ausdruck der NB8, der Nordic Baltic States, da sind dann Dänemark mit drin, Schweden, Finnland, nimmt man diese Gruppe und die Balten zusammen, dann haben sie nicht nur pro Kopf, sondern in Summe mehr ausgegeben an Militärhilfe als Deutschland, weniger als die USA. Also was die diplomatischen Weg angeht, kann ich im Moment noch keinerlei Anzeichen erkennen, die darin münden, dass sich die Parteien hier an einem Tisch versammeln.
Ja, das sehe ich ähnlich. Und das hat, ich glaube, der litauische Präsident jetzt am Rande des EU-Gipfels ja auch so formuliert, dass es aus westlicher Sicht ja geradezu töricht wäre, auf Gespräche sich einzulassen mit Putin und er es wahrscheinlich auch nicht wollen würde, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, Klaus. Und was das Format der Friedenskonferenz, die erste, die in der Schweiz stattgefunden hat, angeht, das ist ja der Versuch, natürlich auf internationaler, breiter internationaler Ebene den diplomatischen Druck auf Russland zu erhöhen. Aber es ist nicht zuletzt wegen der militärischen Lage derzeit, aber auch darüber hinaus fraglich, ob sich Russland darauf wirklich einlassen wird, auf so ein großes Format, dass da über diese Frage sozusagen im globalen Rahmen entschieden wird. Also wenn überhaupt, ist es aus russischer Sicht denkbar, mit den USA über die Ukraine zu verhandeln. Also nach wie vor gibt es ja nicht mal die Erklärung, dass man mit der Ukraine selber verhandeln will. Und ich glaube auch nicht, dass in absehbarer Zeit ernsthafte Gespräche anstehen. Wenn überhaupt, wird es im ersten Schritt um einen Waffenstillstand gehen. Bis zu einem Friedensabkommen ist es aus meiner Sicht noch ein sehr weiter Weg. Und auf ukrainischer Sicht könnte die Hoffnung darin bestehen, dass die Waffenlieferungen und auch der Aufbau eigener neuer Brigaden durch die Mobilisierung, die ja vonstatten geht in der Ukraine, sozusagen seine konventionellen Reserven so weit auszubauen, dass man so gut es geht den Status quo an der Front aufrechterhalten kann, dass man auch dafür sorgt, dass Russland weiter enorme Verluste erleidet, was Soldaten und auch was Material angeht. Ich meine, die Tatsache, dass jetzt, wie es heißt, Nordkorea sogar mit Personal aushelfen soll, zeigt ja, dass Russland keine unendlichen Reserven hat, um dann irgendwann hoffentlich aus ukrainischer Sicht in die Gegenoffensive gehen zu können, um dann militärisch auch sozusagen in einer besseren Position zu sein. Das ist die Hoffnung, die besteht. Aber ganz kurz nur zum Schluss, es sieht ja derzeit nicht so aus, als würde da Aussicht drauf bestehen aus der Sicht der Ukraine.
Stefan, darf ich dir zum Schluss eine Frage stellen? Denn es war ja überraschend, das macht eigentlich ein Regierungschef selten, wie stark die Breitseite war von Brüssel aus, kurz vor Mitternacht, von Olaf Scholz gegen Friedrich Merz, den Oppositionspolitiker. Ich war völlig überrascht, als er die Frage, die ihm gestellt wurde in Bezug auf Merz-Forderungen, rote Linien aufzuzeigen, Taurus zu liefern, aufgriff und wirklich ausführlich seinen Ärger, seine Irritation, wie er wirklich sagte, Luft machte. Kann ein Mann wie Zelensky, der jetzt hoffen muss, dass kein Trump an die Macht kommt, sondern eine Harris, Hoffnung haben, dass sich auch in Deutschland der Wind dreht? Kann er darauf hoffen, dass sollte die Union die nächste Bundesregierung führen, wann immer die Wahlen stattfinden, diese Themen, die wir hier erörtert haben, stärker zugunsten der Ukraine verlaufen?
Also ich würde Zelensky nicht raten, darauf zu setzen. Du sagst es, die Frage, wann es hier möglicherweise zu einem Regierungswechsel kommt, ist offen. Und nach jetzigem Stand spricht vieles dafür, dass dann nach wie vor die Sozialdemokraten mit in der Regierung sind, zum Beispiel in der Großen Koalition. Das ist jedenfalls eine sehr realistische Perspektive, die man mit einkalkulieren sollte. In der Tat gilt aber natürlich Folgendes. Zelensky muss wissen, dass er es bei diesen wichtigen, bei seinen beiden wichtigsten westlichen Unterstützern, bei den USA und bei Deutschland, mit Ländern zu tun hat, die über Monate, wenn nicht bis weit ins nächste Jahr hinein, mit ihren innenpolitischen Themen beschäftigt sein werden, mit Wahlen, der Neuaufstellung einer Regierung. Bei Olaf Scholz hat er es mit einem Politiker zu tun, der sich vorgenommen hat, einen 15-Prozent-Punkte Rückstand gegen die Opposition aufzuholen in den kommenden Monaten im Wahlkampf. Er wird sich in diesem Wahlkampf als jemand zeigen, als ein Mann der Stabilität, der Besonnenheit, so wie er das immer getan hat, der keine Risiken eingeht, der Deutschland davor bewahrt hat, in einen Krieg hineingezogen zu werden. Das wird ein ganz zentrales Wahlkampfthema für ihn sein. Und das muss Zelensky wissen, dass diese wichtigen Partner erstmal mit sich selber beschäftigt sein werden. Und als letzte Bemerkung von mir, vielleicht das, wenn wir über dieses Thema Verhandlungen sprechen, uns fragen, wann und wie könnte es denn dazu kommen, dann schaue ich auch wegen dieser innenpolitischen Situation in Deutschland, in den USA, in der Tat im Moment auch sehr, sehr stark eben auf die Länder, die mit Russland in der BRICS-Plus-Gruppe verbunden sind, Brasilien, Indien und eben dann besonders China. Das sind Länder, die sich in der ersten Phase des Krieges immer wieder in Szene gesetzt haben mit den Ankündigungen, sie würden Verhandlungen vorantreiben, sie würden eine Rolle übernehmen. Aber ich kann überhaupt nicht erkennen, dass da irgendeine Bewegung ist. Die scheinen sich da im Moment überhaupt nichts davon zu sprechen, sondern die stellen sich, so wie ich das wahrnehme, im Augenblick an den Rand und warten ab, was passiert. Und das bedeutet, dass uns und besonders den Ukrainern dann wirklich ein sehr, sehr schwieriger Winter bevorsteht. Ja, mit besseren Aussichten, glaube ich, können wir jetzt im Moment nicht enden an diesem Politik-Podcast, aber wir machen jetzt mal den Punkt an der Stelle. Peter Klaus, danke. Viele Grüße an euch.
Danke dir, Stefan.
Das war der Politik-Podcast, wie immer.
Danke euch.
Nachrichten gerne an uns, politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns sehr über eure Nachrichten, lesen sie alle, finden das immer interessant. 0160 9130 7007 ist die Nummer, unter der uns auch Sprachnachrichten oder WhatsApp-Nachrichten erreichen. Auch das ist immer schön. Danke am Ende auch noch an unsere Redakteurin Elena Gorgis heute und an Ralf Seidler in der Technik. Tschüss.
Tschüss, schönes Wochenende.
Ciao.